Zu der Session Forschung und Konzepte zum Einsatz neuer Medien in der Lehre. Der Sven Köppel, ist der schon da? Noch nicht, schauen wir mal, ob er noch kommt. Aber auf jeden Fall haben wir sonst zwei Vorträge in der Session. Und da will ich gar keine lange Vorrede machen und den ersten Vortrag ankündigen. Das ist Clemens Bohrer zusammen mit Herrn Gonzola, Guido Klees. Und ich war auch dabei, es ist eine Gruppe von 4 Fachdidaktikern und wir haben uns beschäftigt mit der Nutzung von Interactive Whiteboards und der Clemens Bohrer wird den Vortrag vorstellen.
Danke dir, Alex. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen, meine Herren, ich freue mich, dass ich Ihnen heute Einblick geben kann in unser Forschungsprojekt Interaktive Whiteboards in der Gruppenarbeit. Und es ist schon klar, wenn ich sage, unser Forschungsprojekt, dass wir sehen, mehrere Personen daran beteiligt sind. Ich bin heute der Frontman, der hier vortragen darf, aber die Kollegen stehen nachher auch für die Fragen zur Verfügung. Ja, mein Name ist Clemens Bohrer. Ich bin von Haus aus Religionspädagoge und du, Alex, bist in der Geografiedidaktik verortet. Guido Klees, du kommst aus der Biologiedidaktik und der Peter Gozzola, der heute nicht dabei sein kann, der kommt aus der Geschichtsdidaktik. Sie sehen, wir sind ein Team von Fachdidaktikern aus unterschiedlichen Disziplinen, die gemeinsam eben an diesem Thema interaktive Whiteboards arbeiten und da ein Forschungsprojekt aufgestellt haben. Ja, zunächst könnte man ja überlegen, interaktive Whiteboards in der Gruppenarbeit, also wie kommt man, das mag Erstaunen hervorrufen, also wie man darauf kommt, interaktive Whiteboards für Gruppenprozesse einzusetzen. Also könnt ihr meinen, interaktives Whiteboard, das ist ja zunächst ein solitäres Medium, dergestalt, dass zumindest die Boards, die an Schulen aktuell vorhanden sind, da kann eine Person mit dem Finger oder mit dem Stift was machen und gut, alle anderen gucken zu. Ja. Also zunächst könnte man meinen, es bietet sich nicht unmittelbar für Gruppenprozesse an, dargestellt, dass immer eine Person halt da ja, bearbeitet, Eingaben vorgibt und so weiter. Also dergestalt... meint er, wenn ich von interaktiven Whiteboard spreche, Interaktivität ja zunächst auch eher eine technische Eigenschaft, die berührungsempfindliche Oberfläche und auch nicht eine didaktische Eigenschaft. Ja. Das interaktiv ist technisch zunächst gemeint, aber wie es didaktisch aussehen kann, ob das auch didaktisch interaktiv sein kann, das ist eben die Fragestellung. Also, wie, und das ist so die Frage, die wir uns vorgelegt haben, kann man interaktive Whiteboards und Gruppenarbeit womöglich zusammenbringen? Um einfach nochmal Ausgangslage und Problemstellung ein bisschen deutlicher zu machen. Unterricht, zumindest zeitgemäßer, moderner Unterricht, wird heute verstanden als schülerorientiert, als aktivierend, als situierter, als selbstgesteuerter Prozess. Ja, im Sinne von der konstruktivistischen Didaktik. Interaktive Whiteboards hat man mitunter den Verdacht, dass sie lehrerzentrierten Unterricht befördern. Also mir steht vor Augen, ja, das kommt auf die Lehrperson an. Also es gibt Leute, die das womöglich lehrerzentriert eher machen, andere können das auch schülerorientiert einsetzen. Aber es ist zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ein interaktives Whiteboard womöglich lehrerzentrierten Unterricht befördern könnte und es gibt auch Studien, zum Beispiel aus Braunschweig, die haben also die Implementierung von Whiteboards in der Schule untersucht und stellen dann fest, das digitale Whiteboard ist zunächst ein Demonstrationsmedium oder es handelt sich um ein Präsentationsmedium, welches zumindest an der Schule überwiegend lehrerzentriert eingesetzt wird. Also deswegen, ja, Unterricht soll und deswegen kommt man sozusagen auf diese Problematik. Passen interaktive Whiteboards und Unterricht gemäß von der gemäß einem konstruktivistischen Paradigma, gemäß einem Prozess, der schülerorientiert, selbstgesteuert ist, überhaupt zusammen. Und das war sozusagen unsere Fragestellung, wie könnte das möglich sein? Und wir haben uns auf unsere Fragestellung nochmal fokussiert, wie vollziehen sich Interaktionen bei schülerzentrierten Arbeiten in Gruppen am Whiteboard. Und wir haben eine Konzeption dann zusammen überlegt, die eine sehr starke Schülerzentrierung beinhalten soll. Dergestalt, dass es im Rahmen, dass es in dem Projekt, in dem wir Schüler dann zu uns an die Goethe-Universität eingeladen haben, dass wir mit den Schülern Phasen der Einzel- und Gruppenarbeit haben, dass die Schüler eine hohe Selbststeuerung in dem Projekt, also eine hohe Eigenständigkeit und Selbststeuerung haben sollten und einen hohen Grad an Interaktion untereinander das beinhalten sollte. Ich stelle das Projekt gleich nochmal genau vor, wie das ausgesehen hat. Aber das war zum Beispiel war Ausgangspunkt, das war für uns im Sinne von Schülerorientierung wichtige Punkte. Im Hinblick auf das Whiteboard, welche Funktionen das im Rahmen des Projekts haben sollte, es diente vor allen Dingen der Zusammenführung der erarbeiteten Inhalte, die die Schüler in Einzelarbeit zunächst erarbeitet haben, dann als Medium der Strukturierung des Gruppenprozesses und schließlich für die Visualisierung des Ergebnisses. Ja, und wir haben uns entschieden, mit Schülerinnen und Schülern ein Gruppenpuzzle, also ein Planspiel zu machen. Und auf Seiten des Whiteboards haben wir uns für eine Concept-Mapping-Software Smart Ideas entschieden. Zur Konzeption des Projekttags. Wir haben zwei Projekttage an der Goethe-Universität durchgeführt und haben jeweils eine 11. Klasse vom Goethe-Gymnasium in Frankfurt eingeladen, jeweils um die 20 Schülerinnen und Schüler und haben den ganzen Tag über mit denen an einem Projekt zum Thema Armut in Entwicklungsländern gearbeitet und haben dieses Thema Armut in Entwicklungsländern aus vier Perspektiven beleuchtet. Also einmal aus geografischer Perspektive, das hat dann mit Klima zu tun, ja, Klima und Armut, wie kann das zusammenhängen? Dann aus biologischer Ernährung ist dann ein Stichwort, aus geschichtlicher Perspektive, Kolonialismus ist da zum Beispiel ein Stichwort und aus theologischer, sagen wir mal, ethischer Perspektive, Kriege und Konflikte inwieweit führen, sind diese Punkte, Faktoren für Armut. Haben entsprechend den vier Themenbereichen auch die Schüler am Anfang in vier Gruppen sortiert. Und Aufgabe war es für die Schülerinnen und Schüler, eben Ursachen von Armut in einem bestimmten Land, im Sudan, zu finden aus Sicht von diesen vier unterschiedlichen Disziplinen. Die Schüler haben sich zunächst in Expertengruppen gefunden zu den jeweiligen Fächern und wir haben den Materialien an die Hand gegeben, also zum Beispiel in meinem Fall, ich hatte Ethik, Kriege und Konflikte im Sudan. Was gibt es da für, also Bürgerkrieg, was gibt es da, wer zwischen wem, seit wann und inwieweit spielt das für Armut eine Rolle? Und ebenso auch in Gruppen zu Biologie, Geografie und Geschichte. Also die haben sich zunächst in der Expertengruppe fit gemacht zu ihrem jeweiligen Fach. Aufgabe war es da, schon so eine erste Concept-Map, also Faktoren zu identifizieren, und eine erste Concept-Map zu erstellen und dann in einem zweiten Schritt im Rahmen des Gruppenpuzzles, ja, dass die Experten untereinander ins Gespräch kommen und eine gemeinsame Concept-Map erstellen, die sie dann der anderen Gruppe wiederum präsentieren. Also, um das nochmal, wie soll ich sagen, mit so ein paar Bildern diesen Ablauf dieses Gruppenprozesses zu visualisieren, das ist so die erste Phase, die Schülerinnen und Schüler recherchieren zu ihrem Thema, zu dem Fach, das sie gewählt haben. Sie tragen die Informationen am interaktiven Whiteboard zusammen, machen eine Concept Map, verknüpfen die Stichworte und führen die Concept Maps der unterschiedlichen Fächer dann zu einer großen zusammen und verknüpfen das und präsentieren es dann am Ende der anderen Gruppe. Also so in etwa zur Konzeption des Projekttages. Das sind so ein paar Beispiele, was rausgekommen ist an Concept Maps, also einmal aus den unterschiedlichen Fachgruppen und dann ist ein Beispiel für eine zusammengeführte Concept Map und hier auch noch ein Beispiel für eine zusammengeführte Concept Map. Ich will aber jetzt gar nicht noch weiter und länger auf die inhaltliche Ebene eingehen, weil es ja um, wie soll ich sagen, diese Gruppenprozesse am interaktiven Whiteboard für uns als Forschungsfrage primär ging. Vom methodischen Setting her, wir haben die Schüleraktivitäten aufgezeichnet per Videokamera. Da kam es uns vor allen Dingen auf die Aktivitäten am interaktiven Whiteboard an, die sie gezeigt haben, auf die Interaktion der Schülerinnen und Schüler untereinander. Und auf das Aufmerksamkeitslevel während der Bearbeitung der Inhalte am IWB. Wir haben auch einen Fragebogen am Ende verteilt mit Items unter anderem zu Motivation, Medienkompetenz und Fragen ja, zum Handling vom interaktiven Whiteboard. Ein paar Ergebnisse. Interaktive Whiteboard als Instrument in Gruppenprozessen eignet sich für das Arbeiten mit Bildern, Textmarkierungen, Mindmaps, Conceptmaps. Es eignet sich, oder um es mal andersrum zu sagen, es eignet sich nicht, und so kann man sich womöglich denken, ja, für das Erstellen längerer Texte. Also es haben einige probiert, dann noch längere Sätze einzugeben, sei also über die virtuelle Tastatur. Aber es eignet sich im Grunde genommen, bei Bildern ist das klar, da gibt es diese schönen Tools zur Bildmarkierung, zur Fokussierung, um bestimmte Ausschnitte zu zeigen, andere zu verdecken. Für Textmarkierung ist auch klar und bei Mindmap-Concept-Maps insoweit auch, weil da relativ wenig Eingabeaktionen notwendig sind. Wenn solche längeren Eingabeaktionen notwendig sind, waren oder die es machen wollten, sind die Schülerinnen und Schüler in der Regel zum Rechner, zum Laptop gewechselt. Ja. Und was dann aber wiederum die Aufmerksamkeit auf auch der ganzen Gruppe auf das Laptop fokussiert hat und dann weggegangen ist vom interaktiven Whiteboard. Also und dann kann man auch nicht mehr sprechen von Arbeiten am interaktiven Whiteboard, weil die dann zu dem Zeitpunkt, wenn sie längere Sachen eingeben und zum Laptop gehen, eben am Laptop oder am Rechner arbeiten. Um das mal so, wie soll ich sagen, eine ganz typische Situation einfach mal als Video zu zeigen, wo dann an einer bestimmten Stelle die arbeiten am Whiteboard, aber an einer bestimmten Stelle merken die, okay, es gibt Probleme und dann gibt es einen Bruch und dann gehen sie zum Rechner und das ist ganz typisch. Ja. Okay, der setzt sich jetzt an das Laptop und in der Folge kommt es dann auch dazu, dass die ganze Schülergruppe vom Whiteboard wegwandert zum Laptop hin, weil, wie soll ich sagen, wenn einer am Laptop sitzt oder am Rechner, hat er im Prinzip auch die Gestaltungsmacht über den ganzen Arbeitsprozess. Es kann zwar immer noch einer am Whiteboard tippen, aber der am Laptop ist stärker, hat sich herausgestellt. Ja? Also der mit der Maus, der gewinnt. Ja? Und da orientiert sich dann auch die ganze Gruppe hin, weil der dann sozusagen derjenige ist, der den Arbeitsprozess in der Hand hat. Das interaktive Whiteboard fokussiert die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler. Das, also und zwar in einer Weise, die uns wirklich ja, auch überrascht hat. Ja. Wir haben das dann das Arbeitsaufmerksamkeitsdilemma oder Arbeitsaufmerksamkeitsparadox genannt. Gemeinsames Arbeiten am interaktiven Whiteboard im Sinne von ja, gleichzeitiger Bearbeitung, ja, ist schwierig, zumindest an den Boards, die wir hatten. Ja. Also auf Multitouch komme ich nachher nochmal, aber zumindest an den Boards, die wir hatten, konnten nicht 2, 3, 4 Leute gleichzeitig was schreiben. Ja. Also man kann nicht gemeinsam daran arbeiten, in dem Sinne, dass jeder mit dem Finger oder dem Stift was da dran macht. Ja. Sondern einer, in unserem Fall eine Person. Aber zugleich fokussiert das interaktive Whiteboard die Aufmerksamkeit einer Gruppe, wie was also, obwohl die anderen nicht, ja, also scheinbar nicht aktiv sind, ja, in einer Weise, wie wir es auch nicht erwartet hätten. Also es gelingt dann wirklich durch das Medium irgendwie Aufmerksamkeit zu bündeln. Und ja, woran es vielleicht liegen könnte, ja, es lassen sich bei Gruppenprozessen Rollen oder Funktionen ausmachen. Und das war sozusagen eine der ja, Kernerkenntnisse, dass auch diejenigen, die jetzt nicht einen Stift in der Hand haben oder mit dem Finger was schreiben, sich in bestimmten Rollen oder Funktionen wiederfinden und sich auf diese Weise dann aktiv in den Arbeitsprozess einbringen. Solche Funktionen haben wir bei der Analyse der Videosequenzen haben wir die also destilliert. Ganz klar ist, glaube ich, Gestalter, das ist derjenige, der mit dem Stift oder mit dem Finger am Whiteboard arbeitet, die Eingaben vornimmt. Dann gibt es einen Kreativen, das ist nicht, der hat nicht notwendig den Stift in der Hand, aber er sagt, okay, das Gesamtarrangement muss so sein, ja, wir haben doch die Idee und so sollten wir es gestalten. Ja, der sozusagen das große Konzept von dem Arbeitsprozess dann vor Augen hat und sagt, also jetzt müssen wir das machen und das und jenes. Es gibt die Souffleure, das sind die Leute, die sagen, okay, mein Punkt muss aber auch noch rein, ja, und ich habe das und das herausgefunden, schreibt das doch auch nochmal irgendwo dazu, ja, oder wo könnte das hinpassen? Dann gibt es ja, den Techniker, der hat auch nicht den Stift in der Hand, aber tritt dann immer vor, wenn es irgendwie ein Problem in der Bedienung gibt, also der ist eine Person, die zumindest computeraffin ist oder die Software schon besser kennt, ja, und der dann punktuell zum Einsatz kommt. Beobachter, die sagen nichts, die gucken aufs Whiteboard, da ist sehr schwer zu sagen, sind die on-task, sind die off-task, gut, also der Gestalt, dass sie zumindest hingucken, sind sie nicht vollkommen off-task, aber wie da die Aktivität ist, also ja. Ne? Entscheider, ist noch so eine Rolle, okay, wir machen es jetzt so, das kommt dahin, das Stichwort wird so und so verknüpft, das ist Funktion oder Rolle. Ich will das mal anhand von zwei Beispielen kurz illustrieren. Einmal Funktion Techniker, das ist der Schüler mit dem gelben T-Shirt, ja, und wie der gleich nach vorne tritt.
So?
Also der fragt noch, ja, so, soll es so sein? Und dann sagt das Mädchen, ja, so. Ne? Und dann tritt er wieder zurück. Oder anderes Beispiel, Gestalterin und die Souffleure. Also die Souffleure sieht man nicht, die hört man nur, aber Gestalterin, die sieht man.
Wechseln mit Islam und kriegen sowas
riesig. Was hatten wir das hier?
Das hat doch nichts mit Historie zu tun. Das ist
ethisch. Das ist nicht historisch.
Ja, aber Bürgerkrieg war doch historisch, da hast du dieses selbe Ding.
Bürgerkrieg hat doch zur Religion gehört.
Ja.
Also selbe Farbe.
Ja?
Ja.
So, das wird dann doch
mehr Ansehen des Ordens.
Da macht es irgendwie das Sinn.
Oder ist es jetzt so?
Ja, das Last ist so orange. Dieses soziale Ausspiegel da.
Aua!
Wir gehen auch nach unten.
Das kostet kein Geld, das kommt.
Jetzt diese Exportsubvention, das ist Geografie.
Ah, was hat denn die Geografie? Blau, gell?
Okay. 5 Minuten habe ich noch. Das ist gut, dann je höher die wahrgenommene Aktivität, desto höher die Motivation. Da sage ich vielleicht, wenn eine Rückfrage dazu ist, das überspringe ich. Rahmenbedingungen für Gruppenarbeit am interaktiven Whiteboard. Also auch, was, wie soll ich sagen, was sind die Bedingungen für das Gelingen von Gruppenarbeit am interaktiven Whiteboard? Da sind natürlich zunächst mal allgemeine Bedingungen, die für jede Gruppenarbeit gelten. Ja, das ist klar, die gelten auch für Arbeit mit interaktiven Whiteboards. Aber worauf mir es ankommt, sind diese IWB-spezifischen Bedingungen. Passung von Aufgabe und Software. Also unsere Aufgabe war ganz klar auf diese Ideas-Software, Smart Ideas, zugeschnitten. Also mit Word und mit anderen Sachen wäre das nicht gegangen. Also es muss passen von der Aufgabe und von der Software. Es muss eine grundlegende technische Bedienungskompetenz da sein, eine geringe Komplexität der Eingabevorgänge. Das war also das, was ich gesagt habe, sonst wechseln sie zum Laptop, sonst ist das IWB nicht mehr das passende Arbeitsmedium, wenn die Eingabevorgänge, also Texte schreiben, wenn die zu komplex werden. Und eben Zuschreibung von Funktionen. Also bei unserem Projekt haben wir die Schüler sich selbst finden lassen, die Funktionen und Rollen. Wäre aber auch möglich zu überlegen, ob es sinnvoll ist, ob man sozusagen sowas, bestimmte Funktionen von vornherein festlegt. Zuschreibung von Funktionen ist insoweit fundamental, dass alle dann sich auch, wie soll ich sagen, in der aktiven Funktion wahrnehmen im Gruppenprozess. Ja, dann haben wir überlegt, hätte man das eigentlich auch mit, vor allen Dingen mit Beamer und Laptop machen können. Warum überhaupt interaktives Whiteboard? Ja, wäre das nicht genauso gut gewesen mit anderen Geräten, die vielleicht nicht so viel kosten, ja. Und für unsere Zwecke war es wichtig, das bilderzeugendes und bildmanipulierendes Gerät und bildtragende Oberfläche zusammenfallen. Also, wie soll ich sagen, das ist auch wieder dieser Laptop-Effekt, ja, da ist bildmanipulierendes Gerät steht in der einen Ecke und die bildtragende Oberfläche, die also sozusagen dahin, wo es projiziert wird, ist woanders, das funktioniert dann nicht, dann ist, das ist ein Vorteil eben, dass das zusammenfällt beim interaktiven Whiteboard. Ist aber auch, wie soll ich sagen, das kennt man von Tafel und Poster auch, ja, da ist Manipulation und sozusagen bildtragende Oberfläche auch identisch. Diese persönliche physische Partizipation am Arbeitsprozess, dass man also unmittelbar auf Symbole deuten, Inhalte diktieren, Fehler aufzeigen kann, das ist in der Weise auch bei Computer und Beamer nicht so einfach möglich. Und schließlich war bei uns für die Gruppenarbeit relevant, dass, eine Minute noch, dass eine Software zur Verfügung steht, der du durch die komplexe Arbeiten, durch die komplexe Aufgaben bearbeitet werden können. Also und da wiederum ist Tafel und Poster nicht so vielfältig wie ein interaktives Whiteboard. Ja, Multitouch, das ist mit dem, kommen sozusagen Schlussstatement, ja. Dass das interaktive Whiteboard zunächst nicht primär ein Medium für Gruppenprozesse ist. Das ist auch, wie soll ich sagen, auch den Herstellern klar, ja. Und sozusagen die technische Lösung ist, dass man Multitouch entwickelt hat. Also kann ich nur ein Schüler, ich habe gelernt, jetzt die Tage, es können bis zu 4 Personen gleichzeitig am interaktiven Whiteboard schreiben, so dass also auch mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten können. Das ist eine tolle und, wie soll ich sagen, sehr schöne Funktionalität, ist aber nicht sozusagen die Antwort der Didaktiker, sondern es ist eine technische Antwort. Und aus unserer Sicht, also Gruppenprozesse am interaktiven Whiteboard, aus Sicht von mir als Mediendidakter kann geschehen durch Rollenfindung. Ja, Aktivierung durch Rollenfindung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Clemens. Ich bitte um Fragen.
Mögt ihr, wie soll ich sagen, hier als Kollegen?
Also jetzt die Phasen am Whiteboard selber, wo die Concept Map zusammengestellt wurden, das sind auch nur kurze Phasen gewesen. Also es gab ja vorher die Recherchephase, wo halt die Schüler sich in den Fächern jetzt schlau gemacht haben und Material zusammengestellt haben, was sie dann nachher sozusagen zusammen einbringen. Die Phasen jetzt, die Concept Map, da hatten die, glaube ich, eine halbe Stunde hatten wir. Veranschlag in der Phase. Das ist dann auch in einer halben Stunde, also in einer Schulstunde dann möglich, wenn das dementsprechend dann vorbereitet wird. Und diese Rollen, die sich eingestellt haben, die stellen sich automatisch ein. Also wir haben es ja auch mit mehreren Gruppen gemacht und das ist ja ganz normal, wenn halt eine Gruppe zusammenarbeitet, dass halt eine Rollenfindung da ist, das ist ja auch schon bekannt. Und das stellt sich halt in dem Whiteboard, halt aber um den Raum in diesem Whiteboard ein. Dass halt die Aufmerksamkeit ganz stark gefesselt ist auf die Projektion. Und man halt die ganze Gruppe komplett auf, da klingt sich keiner aus. Und jeder findet dann halt seine Rolle und da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Rollen, die es so nicht gibt, wie den Techniker zum Beispiel, wo halt Schüler sozusagen sich dann halt auch mit identifizieren können, mit diesen Rollen.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja? 2?
Wenn ich jetzt so kleinere Gruppen habe, wie man das hier in den Videos zum Teil gesehen hat, mit 4, 5 Personen, kann man sich ja auch gut vorstellen, gibt es ja auch viel, dass die sich einfach direkt vorm Laptop zusammensetzen oder stellen und das Ganze machen. Also jetzt nicht diese Kombination Laptop-Beamer, wo ich dann sozusagen diese zwei Teile getrennt habe, sondern ich könnte es ja genauso gut einfach direkt vorm Laptop machen gemeinsam. Haben Sie das mal untersucht, ob es da sozusagen vom Ergebnis oder von der Beteiligung her einen Unterschied gibt?
Ja, soll ich? Das haben wir uns natürlich auch überlegt, wobei gerade wenn das eben mehr als 2 Personen sind, ist aus unserer Erfahrung die Arbeit am Computer selbst dann auch schon wieder schwierig, weil der Dritte schon so aus der zweiten Reihe nur noch schaut. Und dadurch, dass man die große Projektionsfläche hat, ist es gerade für solche Lernszenarien mit Concept Maps, wo es darum geht, eben recht komplexe Zusammenhänge da noch einen Überblick zu behalten, und dass auch eben relativ schnell dann der eine eben sagen kann, ja, ich glaube, dieser Aspekt, der gehört, den kann man hiermit noch vernetzen oder der würde eher hier in die Struktur an einer anderen Stelle passen, kann dann selbst schnell aktiv werden und hat auch nicht, also muss dann nicht erst sagen, ja, gib mir mal die Maus, sondern geht einfach hin und macht es. Also die Arbeitsprozesse sind etwas direkter und wir haben jetzt so ein Vergleichssetting noch nicht gehabt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, oder das wäre unsere Hypothese, dass die dadurch, dass es leichter ist, eben sich einzubringen und zu beteiligen, dass es auch zu einer stärkeren gemeinschaftlichen Arbeitsphase dann wird.
Und das Laptop fokussiert die Aufmerksamkeit nicht in der gleichen Weise wie das interaktive Whiteboard. Also vor dem Laptop bleiben dann letztendlich zwei Schüler hängen und die drei anderen, ja, die gucken sich um, gehen durch den Raum, machen sonst was. Ja. Während vor dem großen Whiteboard, da bleiben dann tatsächlich die Fünfe stehen. Ja.
Ja, meine Frage geht eigentlich auch in die nämliche Richtung. Wenn ich an die Zukunft denke und an das denke, was wünschenswert ist, nicht nur wäre, wünschenswert ist, ist es ja, dass es nicht zwei Welten sind. Du hast auf der einen Seite die Laptops, wo die Schüler wieder und Schülerinnen zurück müssen, auf der anderen Seite eben das IWB, sondern unsere Zukunft kann ja nur darin liegen, dass die Schülerinnen und Schüler miteinander vernetzt sind und dass man in gleicher Weise dann eben nach vorne projizieren kann. Jetzt ist die natürlich rein hypothetische Frage, glaubt ihr, dass da wirklich ein Gewinn daraus erzielt wird oder ist euer Setting eigentlich so, dass ihr sagt, das Ganze lebt ja davon, dass die Aufmerksamkeit also fokussiert wird durch das IWB und dass im Grunde genommen ein eigener Ort ist, ein eigener Inszenierungsort ist. Also ein bisschen so eine Frage nach Zukunft und nach Einschätzung, ob dadurch, dass die Technik sich weiterentwickelt, alles besser wird. Fast eine philosophische Frage.
Es gibt natürlich, wenn man dieses Setting, was wir jetzt hier umgesetzt haben, gibt es auch ein praktisches Problem, dass meistens eben, wenn man eine Gruppe hat von 16 bis 20 Schülern, wie wir jetzt den Fall hatten, eben nicht vier Whiteboards für diese Gruppe zur Verfügung stehen. Von daher ist natürlich, wäre es günstig, auch Arbeitsprozesse verteilen zu können an andere Laptops zum Beispiel oder auch andere mobile Geräte und dann eine Gruppe zum Beispiel das direkt am Smartboard machen kann, aber die anderen auch ihre Ergebnisse dann eben auch am Smartboard vorstellen können. Von daher gibt es aus dieser rein technisch-praktischen Sicht, lässt sich das Setting leider so nicht übertragen. Trotzdem, oder eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass auch solche Strukturlegetechniken auf Papier, wie sie ja auch schon lange benutzt werden, einfach angefertigt werden und dass man dann über so einen Dokumentenscanner das Arbeitsergebnis, was die Schülerinnen und Schüler relativ klein eben zusammen erarbeitet haben, das dann auf die große Projektionsfläche bringt. Also das sind auch Möglichkeiten, die man zusätzlich einsetzen kann und Vorteile eben dieses direkten, schnellen Zugangs nutzen kann, aber eben in der Realität, im Schulalltag, das so wahrscheinlich nicht umsetzbar sein wird, wie wir es jetzt hier ausprobiert haben, mit dem Fokus ja darauf zu schauen, wie stellen sich unterschiedliche Rollen überhaupt bei dieser Gruppenarbeit ein. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann herzlichen Dank für die Fragen und auch an den Clemens Bohrer nochmal für den Vortrag.